Jens, sag mal, du hast jetzt ja die Augen rausnehmen lassen, damit du dein Mettwurstgesicht im Spiegel nicht mehr ertragen musst. Wie geht's dir denn damit jetzt?
Glaubst du, dass die Frau, die zu dir kam, wirklich deine Tochter war? Oder glaubst du, es war etwas, das ihre Haut trug? Etwas, das ihre Tränen getrunken hat und sie von ihren Schreien ernährte?
Nee, ich glaube, das war Manuel Neuer.
Ach so.
And now, the coming of shadows. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Sci-Fi-News.de Video-Review mit mir, Daniel Räbiger, und Jens Groß-Johann. Mein Lieber, du hast ja eine Stimme drauf gehabt. Ich wusste gar nicht, dass du Kettenraucher bist. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich ganz viele versteckte Talente, die da noch in dir schlummern.
Ja, das versteckte Daniel. Talent Kettenraucher, wer kennt es nicht?
Ja, wer kennt es nicht?
Ja, ja. Geht's dir wieder gut, mein Lieber? Geht's dir wieder gut?
Mir geht's sehr gut, ja. Ich hoffe dir auch. Und ja, wir haben ja in dieser Video-Review einiges zu besprechen, Daniel.
Ja, natürlich,
und
natürlich.
Vorab vielleicht, wir haben ja in den letzten, ich weiß gar nicht, glaube in der zweiten und dritten Video-Review zur dritten Staffel Strange New Worlds immer mal wieder so versteckte Gewinnspiele, ja, so ganz spontane Dinge rausgehauen. Ja.
Das und sind diese Bonus-Codes, die man da bei den Xbox-Spielen, wo man die Achievements
richtig
abgreifen muss. So,
richtig, genau.
So ist das bei uns.
Und wir halten ja generell das, was wir versprechen. Immer schon so gewesen. Und deswegen jetzt vielleicht mal die kleine Auflösung, was denn unsere beiden Gewinner, die sich bei uns prompt gemeldet haben. Ich glaube, es ging einmal darum, die Shelljagd zu erraten. Da ging es irgendwie um Paragraphen und Gesetze.
Ja,
und
korrekt.
Beim letzten Mal ging es, glaube ich, um Starship Troopers.
Das war
korrekt.
So
dein Ding.
Das ganze Gehirn weggelutscht.
Genau. Und gewonnen haben die Dinara und der Sven. Und ihr bekommt demnächst Post. Ja?
Oh.
Ihr bekommt diesen hervorragenden Captain Picard Eierbecher. Ja, das
genau.
Ist also ganz unique, wie die jungen Leute heute sagen. Und wir wünschen euch viel Spaß damit und zeigt einmal mehr, Daniel, dass wir unsere Versprechen einhalten und die Welt da draußen einfach überraschen. Mit ganz viel Freude und mit ganz viel froher Kunde auch.
Ja? Und darauf, meine lieben Brüderinnen und Brüder, gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. So, und wir wollen natürlich uns auch diese Woche nicht lumpen lassen, meine Lieben da draußen. Ich habe was Neues aufgetragen hier, ja. Ihr könnt euch das mal ganz genau angucken. Wir sehen hier oben und wir verraten nicht, was es ist. Und wir sehen das hier 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 und nochmal das von oben. Wer jetzt der Erste ist, der in den Kommentaren in der richtigen Reihenfolge alle Namen dieser Objekte korrekt hinein droppt und natürlich das Abo im Kanal gelassen hat, weil sonst... Du weißt es ja. Ja, genau du. Du weißt es. Sonst holt dich der Ghoul. Der gewinnt auch in der nächsten Woche einen Überraschungspreis.
Ja, ganz. Da soll sich mal überraschen lassen. Wir haben ja noch einiges im Petto. Und Daniel, wenn wir gerade hier so ein bisschen auch Werbung machen, ja, sei es doch auch noch mal erwähnt, dass wir ja nicht nur auf diesem fantastischen YouTube-Kanal zu sehen sind, sondern Daniel, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, man kann uns ja auch einfach nur hören.
Was?
Man kann uns auch einfach nur hören.
So ganz ohne Augen, wie dieser eine aus der Krankenstation.
Ganz ohne Augen, denn jede Video-Review gibt es ja auch als Podcast bei allen marktrelevanten Anbietern, so sagt man das, glaube ich, heutzutage. Spotify, Apple Music, Cadassia Prime Music. Ja, und also wenn euch mal wieder langweilig ist, wenn ihr irgendwie in einem Meeting sitzt oder euch der Partner vielleicht nervt, ja, Kopfhörer rein,
neues. Und einfach lächeln und nicken.
Genau, neues Canceling an, genau, Nächen und Nicken. Und am besten die sci-fi-news.de Video-Review auf Dauerschleife, oder?
Ja, natürlich. Im Auto-Repeat das ganze Leben lang. Das ganze Leben lang könnt ihr euch von unserem zarten Bariton in eurem Hörkanal verwöhnen lassen.
Und nicht zu vergessen, lieber Daniel, sci-fi-news.de, ja, die Adresse
Ja.
Für alle relevanten News im Star Trek-Universum.
Genau.
Ich würde sagen, die einzigst relevante deutschsprachige Seite.
Ja, dank unserem fantastischen Freund und Kollegen Hubert Alois Moser. Lieber Hubert, ich weiß, Internet ist nicht ganz so dein Ding, außer eben als Redakteur auf Sci-Fi News. Aber falls du trotzdem zuguckst oder vielleicht auch zuhörst, danke dir. Vielen Dank, Hubert. Also, schaut vorbei auf sci-fi-news.de für alles Neue, alles Relevante Neue, die Star Trek Top News auf sci-fi-news.de. Ja, und jetzt, wenn wir schon gerade so in diesem Modus sind, wo wir sagen, Leute, wir wollen euch, ja, wir wollen euch natürlich auch im Abo hier im Kanal, drückt die Glocke und lasst den Daumen nach oben da und aktiviert die Benachrichtigung oder was auch immer man da tut.
Ja? Und hypt unser Video. Man kann ja jetzt auch Videos hypen. Kennst du diese
neue Funktion? Was ist das denn? Kenn ich tatsächlich nicht.
Kannst du hypen und dann kommst du irgendwie in so eine Bestenliste. Und wenn genug Leute unser Video hypen, dann sind wir da Weltherrschaft.
Ist das gesponsert von Scooter? Von Hans-Peter?
Hans-Peter, genau. Ja, richtig.
Hyper?
Ja. Hyper, richtig.
Gut.
Ja.
Gut. Genug des Klamauks. Wir sprechen heute über die fünfte Episode der dritten Staffel. Achtung, Star Trek Strange New Worlds. Diese Woche habe ich es richtig.
Das erste Mal, glaube ich.
Ja. Sie heißt Through the Lens of Time, also durch die Linse der Zeit.
Ach so, okay.
Das ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeitreise-Episode irgendwie erwartet, ob des Titels natürlich. Hm. Und tatsächlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass es keine war. Aber fangen wir doch von vorne an. Hier ist Fenrich Handsome in der Krankenstation. Oh, ist ja glatt gebügelt. Und von hinten sieht er aus wie, ach na ja. Und der ist ja neu eingeführt worden in dieser Serie. Vor zwei Episoden, glaube ich, haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Es ist sein Traumjob. Er hat sich dahin beworben. Endlich ist er da und darf fremde neue Welten erforschen und auch jetzt endlich auf die erste Außenmission. Und ich habe mich so ein bisschen an die vergangene Staffel erinnert, wo es ja auch diese eine Szene gab, wo Erika so gerne mal auf eine Außenmission gehen wollen hätte wollen würden. Konjunktiv Plus ist das übrigens. Und dann hat man sie aber zum Fliegen des Schiffs halt verdonnert. Und wir wissen ja, Erika Ortegas fliegt das Schiff. Jetzt darf der Fenrich ran. Oder weiß nicht, ob er Fenrich ist, aber auf jeden Fall darf er ran.
Dana Gamble, genau, richtig.
Ah, ja. Siehst du, du bist wieder gut informiert, mein Lieber.
Ja, klar, natürlich.
Er darf ran, er freut sich riesig und... Also mal ganz ehrlich, er hat kein rotes T-Shirt an, aber da war doch von vornherein irgendwie klar, dass da was schief geht,
ja,
oder?
Ja, nach der Vorstellung, glaube ich, in einer der ersten Episoden, eins oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Also er hat ja Chapel vertreten, während sie da mit Dr. Corby, ne, und so. Und er durfte dann bleiben, weil er irgendwie der Liebling von Dr. Benga ist. Und nachdem er jetzt wieder so auftaucht und ja, hier, du kannst auf eine Außenmission gehen, hatte man schon so leichte Red-Shirt-Vibes, so sage ich mal.
Genau.
Aber das schauen wir uns jetzt mal an im Verlauf der Review, ob das wirklich alles so zum Tragen kommt. Grundsätzlich geht es ja hier darum, dass Dr. Corby und Chapel ja irgendwie so eine magnetische Anomalie auf irgendeinem Planeten gefunden haben. Und Corby, glaube ich, Daniel, wenn ich das richtig verstanden habe, der jagt ja schon immer diesem Traum nach Unsterblichkeit daher. Das passt ja auch so ein
Dr.
bisschen
Jones.
Genau, ja. Das passt ja auch so ein bisschen zu dieser TOS-Episode, in der Kirk auf Dr. Corby trifft, auf Exo 3, glaube ich, heißt der Planet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und auch da versuchte er das ewige Leben irgendwie durch künstliche Lebensformen, / Androiden, irgendwie real werden zu lassen. Und ja, hier die Vorgeschichte quasi jetzt zu diesem ganzen Szenario, das ja natürlich zu dem Zeitpunkt noch Zukunft ist. Hier verspricht man sich irgendwie von dieser Anomalie ein Stück weit mehr, ne? Und möchte da irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren.
Ja, eine tolle Prämisse. Man ist heiß auf fremde neue Welten. Mhm. Tatsächlich mal. Die Rückblende war ja auch wieder so ein bisschen Telenovela-artig. Ich habe schon wieder befürchtet, oh Gott, es gibt schon wieder so eine Romantik-Episode. Mhm. Aber das ist ja zum Glück nicht passiert, auch wenn wir hier ja natürlich die seltsame, ungewollte Komikszene im Turbolift bekommen haben. Muss ich sagen, dieser Aufbau und dieser Einstieg hat der Episode auch tatsächlich gar nicht so gut getan, weil eigentlich, da ging es dir vermutlich genauso wie mir, ich wollte eigentlich runter auf den Planeten, ich wollte teils aus den Teams werden, ich wollte endlich mal fremde neue Welten entdecken. Und dann haben wir das ja auch tatsächlich endlich bekommen, die fremde neue Kiesgrube. Ne?
Ja, wie man die Serie auch nennt, genau. Aber vielleicht noch mal kurz zu diesem Vorspiel. Ja. Wir haben ja auch noch so ein bisschen hier La'an und Chapel. Ne? Und La'an sagt, hier, lass mich da in Ruhe mit deinem Zickenkrieg hier. Ich bin nicht so eine Frau. Ja, und Chapel hat ja irgendwie so das Bedürfnis, sich dann nach Spock zu erkundigen, und sie trifft ihn ja dann auch im Turbolift, und ja. Da merkt man, dass da so ein bisschen, ja, von Spocks Seite das Ganze sich abgekühlt hat, möchte man fast meinen, oder?
Finde ich ganz merkwürdig, verstehe ich überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn die Liebe deines Lebens irgendwie 3 Monate weg ist und dann mit dem Professor zurückkommt.
Und er hat ihr doch das schöne Buch geschenkt.
Ja, wer wollte dir schenken? Ein schönes Buch, haben wir doch gesagt. Hier von Clive Barker, ja, ich habe es immer noch gehört, das Hellraiser. Das Tor zur Hölle, das wollte er ihr schenken. Und sie, die blöde Kuh, hat es natürlich wieder nicht gewollt. Obwohl er wenn ich hier mittendrin aufschlage, versuch nicht dagegen aufzubegehren. Es liegt gänzlich außerhalb deiner Kontrolle. Du wirst mich nur begleiten müssen. Doch sie schüttelt den Kopf. Sie hatte genügend tyrannische Albträume kennengelernt.
Das ist ja fantastisch.
Ja, das habe ich jetzt das Seite 104.
Ganz fantastisch, ganz fantastisch.
Ja, gibt es jetzt bald das Hörbuch im sci-fi-news.de Podcast?
Ich habe noch eine Frage, eine zum Ablauf der Handlung. Warum ist eigentlich Captain Battelle immer noch an Bord der Enterprise? Gibt es eigentlich noch irgendeine sinnvolle Begründung, nachdem man ja die Blüte des Lebens gefunden hat und sie geheilt hat und die DNA stabilisieren konnte? Was macht sie jetzt eigentlich noch auf der Enterprise?
Ja, sie ist ja noch nicht fit. Sie muss ja doch regelmäßig, sie muss ja doch regelmäßig zur Therapie noch zu Dr. M'Benga. Und das ist natürlich
auf der Enterprise,
sozusagen. Ja, das ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Lieber.
So ist das.
Stehst du?
Das wäre Dr. Stefan Frank.
Ja, aber der ist ja nicht auf der Enterprise. Weißt du, da wechselt man nicht einfach auf sein eigenes Schiff, das sie ja versprochen wurde. Sie wollte ja ursprünglich auch ihr eigenes Schiff wechseln und die große neue Mission antreten. Ein Aspekt auch.
Ein Event buchen, ne?
Na klar. Ein Aspekt, der mir tatsächlich in der Erzählung jetzt abseits all dieses Klamauks auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ihr war ja offenbar ein Kommando versprochen und da hat sie sich auch richtig doll drauf gefreut, ne?
Ja.
Und das ist ja nun offenbar vom Tisch. Verstehe gar nicht warum, aber es ist jetzt ja vom Tisch. Und dass sie da keinerlei Reaktion darauf zeigt, hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert. Ich hätte mir da, wenn sie diesen Plot schon fahren, tatsächlich, dass jetzt die sozusagen todkranke Frau oder Partnerin des Captains zurück an Bord bleibt und auch große Teile seiner Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also es geht ja da auch wieder in die Richtung, dass seine Führungsqualität ein bisschen davon beeinflusst ist, dass eben noch seine kranke Partnerin mit an Bord ist. Dann sollte man doch aber diese Geschichte auch erzählen und nicht einfach so als Nebensächlichkeit stehen lassen. Ja, weil dazu ist doch die Figur oder also auch jede menschliche Figur oder jede Figur, die es wert ist, über sie zu schreiben, doch einfach zu schade.
Ja, und ich würde auch mal den Gleichstellungsbeauftragten der Föderation anrufen, weil es kann ja nicht sein, dass hier jemand, der sich nicht mehr 100% als Mensch identifiziert, sondern auch teilweise Gorn, dass der kein Kommando mehr bekommt.
Das kann Was soll das denn? Was soll das denn?
Ah ja.
Also ich will jetzt mal einen Captain's Chair.
So viel dazu. Du hast ja gesagt, du willst runter auf den Planeten und da gehen wir jetzt auch hin, da springen wir sofort hin, Daniel, aber natürlich mit dem kleinen Bruder von Erika Ortegas, der so ein bisschen hier ja den nervigen Teenie-Reporter spielt, und das ist so ein bisschen vielleicht auch die Vorschau, du hast eben gesagt, also Telenovela-Vibe, diese Qualität der Dialoge zwischen ihm und Uhura, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Peak schon von Starfleet Academy. Ja, das Beste, was man da schon rausholen konnte, das wird uns hier präsentiert, glaube ich. Fürchte ich zumindest.
Ja, auf der einen Seite auch natürlich da die Frage, warum ist der Kerl eigentlich überhaupt noch an Bord? Also er hatte sich ja offenbar da, wie soll ich sagen, den Auftrag gehangelt, direkt von der Front zu berichten. Es ist ja das Flaggschiff der Föderation, ist, glaube ich, auch da schon. Also es gibt ja kein anderes. Mhm. Und jetzt hat man da irgend so einen Jüngling. Welche Qualifikationen hat denn der eigentlich? Warum ist denn das nicht irgendwie die rasende Reporterin vom ISN, dem Interstellar News Network oder so? Ja. Warum ist es dieser Kerl? Hat er irgendwie 4 Milliarden Follower auf Instagram oder Was qualifiziert denn diesen Typen? Und das sehen wir auch im ganzen Verlauf dieser Episode. Wir werden das auch später nochmal ein bisschen aufgreifen. Da ist er ja dann zum Beispiel auch im Meeting der Führungsriege mit dabei und zeichnet da alles auf. Oh, fand ich schwierig, fand ich sehr unpassend. Weil es ja da auch um Leben und Todentscheidungen ging. Und,
ja, naja. Aber da sprichst du etwas an, das kann man, glaube ich, so ein bisschen vorausschicken, so für die Episode, so als roter Faden, die ich, also grundsätzlich die Idee und sowas gar nicht so schlecht finde. Das Problem bei dieser Episode grundsätzlich, auch in dem, was du angesprochen hast in den Szenen, ist, dass sie oft in vielen Szenen den falschen Ton trifft,
ja,
oder die falschen Bilder zeigt. Das ist irgendwie so ein bisschen,
ja,
wo ich immer denke, warum denn jetzt? Warum musst du denn diesen Moment mit diesem Klamauk zerstören irgendwie? Das
zieht sich ein bisschen
wie ein roter Faden dadurch.
Das ging mir selbst bei diesem archäologischen Thema so, als sie dann diesen seltsamen Ring auf dieses andere Element draufgelegt hatten. Und das wirkte wie so ein Augenblick aus so einem alten Point-and-Click-Adventure. Und also
Monkey Island.
Ja, genau. Tatsächlich musste ich da so ein bisschen an Monkey Island denken. Das war so fernab jeglicher Erforschungsrealität, dass man da also sozusagen auch ohne große Vorkehrungen und Sicherheit, ich meine, Spock versucht es ja noch. Spock sagt ja noch, komm, Jungs, lass uns mal kurz nach draußen gehen. Aber ja, ich weiß auch nicht warum. Er wird ja überstimmt. Ne?
Genau, wir springen ja so ein bisschen in der Handlung. Lass uns mal weiter voranschreiten, denn wir sind jetzt tatsächlich auf dem Planeten und da wird dann allerlei Kram aufgebaut, ja, um da so diesen Deflektorstrahl der Enterprise irgendwie zu spiegeln und dann diesen schönen Tempel sichtbar zu machen. Ja, das ist ja etwas, was durchaus irgendwie ganz cool war, fand ich. Also sah auch ganz gut aus, war gut gemacht.
Ja.
So ein bisschen die Balance zwischen Science Fiction und Legend of Zelda. Das war mir dann so ein bisschen irgendwie nicht ganz klar an manchen Stellen. Also ich habe jetzt den Wurmtempel gefunden und wie komme ich da rein? Ja, ich muss mich irgendwie stechen lassen und das Blut
der Jungfrau.
Ja, da fand ich vieles, was dann folgte in diesem Tempel, so ein bisschen schwierig. Du hast eben Point-and-Click-Adventure genannt. Ja, das war auch so ein bisschen vielleicht Indiana Jones dabei, irgendwie
ja,
so,
genau,
so Dinge, die man vielleicht ein bisschen mehr Science-Fiction-mäßig hätte so erzählen können, oder?
Richtig, also mehr der tatsächlich wissenschaftliche Ansatz, weniger dieses Draufgängerische und etwas mehr Analyse, etwas mehr Hintergrund, etwas mehr Offenlegung tatsächlich auch, weil sie stolpern ja, und wenn man das mal ganz fair betrachtet, sie stolpern ja letztendlich von dem einen ins andere, ohne dass die Figuren dazu wesentlich irgendetwas beitragen.
Ja, ist viel Zufall, ne?
Sie reagieren primär, sie agieren nicht. Auch hier dieser blauäugige Kerl, der mich auch an diese eine Figur aus Mortal Kombat, aus dem Mortal Kombat-Universum erinnert. Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber du bist da sicherlich tief drin.
Hä?
Da gibt es auch so einen glatzköpfigen Blauen.
Nee.
Doch. Mm-mm. Das kämpfen wir nachher aus mit einer Partie Baraka gegen Scorpion.
Gibt keinen blauen Glatzköpfigen.
Bringe ich da ein Franchise durcheinander? Kann sein. Auf jeden Fall hat er mich irre an einen Videospielcharakter erinnert. Ich weiß leider Gottes nicht an welchen.
Der gute Najal, so heißt der ja. Ne? Najal und die Rasse heißt, glaube ich, Macrons oder Macrons oder so. Vielleicht ist Emmanuel Macron.
Das Brigitte Croissant? Frühstück ist angerichtet bei McDonald's. Einfach cool. Bei McDonald's gibt es einfach cool. Ja, so. Mein Kritikpunkt ist, wenn wir schon auf einem Planeten sind, dessen Prämisse ist, die Einheimischen sind da irgendwie gar nicht so begeistert, dass da irgendjemand in ihre Kiesgrube beamt. Habe ich mir tatsächlich irgendwie erwartet, dass man mehr als eine Person zu sehen kriegt. Weil der wird ja dann auch ziemlich zügig desintegriert. Der läuft ja dann zur Tür und die Tür sagt so, nix da, du bleibst da schön kaputt. Man sucht nicht nach ihm, es wartet zum Schluss keiner auf ihn. Er wird auch nicht vermisst, er wird auch nicht sonderlich betrauert. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und in der Hinsicht schade, dass man dann sozusagen hier auch nicht den Schritt gewagt hat, über diese Spezies noch ein bisschen was zu erzählen, weil das hätte natürlich gerade so einen Kontext zu diesem Tempel, der da aus dem mehr oder weniger nichts erscheint, gegeben. Gingst du da mir auch ein bisschen so?
Ja, ging mir auch so. Und auch da wieder, Da enttäuscht mich die Episode in dem Moment, beispielsweise als Pike diesen Ruf von der Brücke bekommt. Hier, ich habe den Botschafter hier in der Leitung, der Macrons. Ja, da hätte ich mir ja gewünscht, irgendwie so eine klassische hier am Hauptscreen, irgendwie so eine kleine vielleicht Verhandlung. Ey, wir müssen doch und so, unsere Leute müssen wir doch retten. Nö, kein Budget, wird einfach ausgefadet und das war's. Also man sieht nie wieder was davon. Grundsätzlich ist es hier auch wieder so, das haben wir ja schon in den restlichen Episoden ein Stück weit beklagt, ist natürlich auch eine, immer mal wieder eine Herausforderung, ein Problem der alten Star Trek-Serien gewesen. Das Universum ist so klein. Ne? Also Chapel muss Pike davon überzeugen, auf diese Mission irgendwie zuzustimmen. Ja klar, weil Pike da irgendwie jetzt irgendwie der King of Currywurst ist oder was. Also da gibt es keine Föderation, da gibt es keinen wissenschaftlichen Beirat, die vielleicht auch irgendwie Interesse daran hätten, nee, Pike und Chapel machen das unter sich aus. Und ja, alles so klein und hier hätte man einfach doch mal mit der Spezies noch mal ein bisschen Verhandlungen treten können. Wir müssen doch unsere Leute retten. Nö, passiert nicht.
Aber mein Lieber, und bei all dieser Kritik, die wir jetzt gerade geäußert haben, eins muss man ja der Episode schon lassen. Sie legt ein tatsächlich flottes Erzähltempo vor.
Ja,
definitiv. Es ist zu keinem Zeitpunkt, bis hier, wo wir jetzt auch uns in der Bildergalerie befinden, irgendwie langweilig. Ganz im Gegenteil. Es ist permanent ein gewisser Spannungsbogen da. Es passiert was, es geht was voran. Das Außenteam trennt sich dann ja auf oder wird aufgetrennt durch dieses Portal in verschiedene Dimensionen oder wie auch immer man das nennen mag. Der Fähnrich im weißen Overall verliert auch sofort seine Augen, kommt zurück auf die Krankenstation. Und mit ihm passiert ja dann tatsächlich etwas sehr Überraschendes. Er ist ja offenbar besessen von irgendeiner Entität, die sich da eingenistet hat. Und es gibt dann auch, also das fand ich ganz toll und auch wieder ein bisschen schade, dass man das nur so als Nebensächlichkeit hat laufen lassen. Benga sagt ja dann in so einem Statusreport, ja, er hat jetzt irgendwie diesen Hautregenerator da angelegt. Aber der kommt quasi gar nicht dagegen an, so schnell sich das auf der anderen Seite wieder zersetzt. Also die haben so eine Patt-Situation. Medizintechnik, Föderation gegen was auch immer da in ihm drin ist. Oh, an diesen Aspekt hätte ich mir gewünscht, dass der noch sehr viel mehr stärker ausgebaut wird. Insbesondere, weil wir den guten Mann ja dann dabei sehen, dass er ja also mit anderer Stimme spricht und Superfähigkeiten entwickelt und ihm auch Kraftfelder nichts mehr anhaben können. Das hätte man noch so viel schöner erzählen können. Aber es wurde spannend erzählt. Es hat richtig Bock gemacht, diese Episode zu gucken. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Durchhänger gehabt. Ich habe es ja auch öfter mal berichtet, auch beim Staffelauftakt schon. Ich gehe an mein Handy, gucke da mein Aktienportfolio durch. Dann sage ich, oh Mensch, schon wieder nur noch siebenstellig. Und das ist mir nicht passiert hier. Ich habe hier das konsequent durchgeguckt, hatte durchaus Laune dabei. Und klar, man hat jetzt zum Schluss raus, wenn man das in die Detailbetrachtung gibt, jetzt wo wir das und so auseinanderpflücken tatsächlich, natürlich schon den einen oder anderen Kritikpunkt. Auf der anderen Seite, es gab Besprechungssituationen, man hat Probleme erörtert, es gab hier auch mal die eine oder andere Meinung, auch wenn sie von Pelia kam und auch wenn sie furchtbar nervig war und Gott regt mich diese Figur inzwischen aus, kann man die nicht einfach rausschneiden mit der Axt oder so? Dennoch, also wirklich, die typischen, klassischen Star Trek-Strukturelemente einer Episode waren noch da gegeben.
Hundertprozentig, definitiv. Also dieser Spannungsbogen, das kann ich nur unterstreichen. Bei mir hat es angefangen, so nach dem Intro tatsächlich. Ich fand das Vorgeplänkel ein bisschen, ja, da war ich schon wieder so ein bisschen verloren im du hast es auch eben beschrieben, ja, sind wir wieder in der nächsten Daily Soap-Episode. Aber dann muss ich auch sagen, ist ja auch eine recht lange Episode, glaube ich, tatsächlich für Strange New Worlds-Verhältnisse, zumindest für diese Staffel. Ich glaube, die geht fast 50 Minuten. Durchaus spannend, erzählt mit vielen klassischen Track-Elementen. Und ja, bei Fenric Gamble, der ja dann besessen ist, da spekulieren wir vielleicht gleich nochmal drüber, denn zu dem Zeitpunkt, als M'Benga ihn versucht zu behandeln und er auch schon so andeutungsweise, das fand ich auch ganz gut, immer mal wieder sich so vorgebeugt hat und irgendwie durchblicken hat lassen, dass er irgendwie besessen ist, das fand ich ganz spannend, kommt ja Battelle auf die Krankenstation und möchte irgendwie nochmal ein Pflaster auf irgendeine Wunde geklebt haben Und sie wechselt ja dann sofort, so hatte ich das zumindest das Gefühl, Daniel, ich weiß nicht, wie es dir ging, in den Gorn-Modus, ja. Also sie hat sofort die 48% Gorn-DNA aktiviert. Und es schien ja so, dass diese beiden Wesen sich irgendwie, ja, kennen. Also ja. Sie sagt ja sowas, was machst du hier oder irgendwie sowas, ne? Und ja. Dann beginnt ja sofort der Kampf. Und ich bin daraus noch nicht so richtig schlau geworden, was das denn wohl auf sich hat. Hast du da vielleicht mehr Informationen oder hast du da irgendeine Theorie?
Also ganz spannend ja tatsächlich, dass sie sich irgendwie kennen. Mhm. Ja? Der erste Gedanke war, kannst du dich erinnern, als Q zum ersten Mal auf Geinen getroffen ist. Und dann gab es ja gleich, du hier, was soll das, raus aus meiner Bar, du hast doch schon seit 30 Jahren Hausverbot.
Ja, genau. So. Und deine Rechnung hast du auch nicht bezahlt, du Schwein.
Richtig, genau. Der Scheck ist wieder zurückgekommen. Genau. Der war nicht gedeckt. Und meine Tochter hast du schon. Aber naja. jetzt scheidet natürlich das Q-Kontinuum an dieser Stelle als Möglichkeit aus. Jetzt wenden wir uns mal auf die. Ja, ich hoffe. Jetzt beschränken wir uns doch mal auf die bekannten Star Trek-Elemente, die wir kennen. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja am Ende der Episode auch noch diese eine Szene, wo im Bengar natürlich vom Tod des Fähnrichs dann die Familie kontaktiert. Und dann geht ja die Kamera hinten auf dieses Display. Und dann ändert sich ganz kurz die englische Föderationsschrift in so irgendwas Kryptisches. Mhm. Und wir beide, du und ich, Jens, wir sind ja auch bekannt als Sherlock und Holmes. Ja, wir haben recherchiert. Richtig. Wir haben für euch da draußen recherchiert. Und wir kommen zu folgender These. These Nummer 1, das sind die Borg. Das ist These Nummer 1.
Passt immer.
Das passt nämlich immer, genau.
Ja, genau.
Das ist These Nummer 1 und These Nummer 2. Wir beide, du und ich, wir sind ja große Fans von Krustenflechten.
Ja. Also es ist meine große Leidenschaft, Krustenflechten.
Richtig. Ja. Und wir beide wissen ja um die hohe Kunst der Lichenologen. Ja, das sind Leute, die sich eben mit Krustenflechten befassen und die lieben und schätzen und auch zum Weihnachtsfest vermutlich einladen. Und da gibt es einen tschechischen Lichenologen, der heißt Antonín Vešta. Und den schreibt man ganz überraschend, ganz genauso wie diese Spezies, meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen, was da auf diesem Display steht. Und jetzt, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann ist das natürlich, also eine Krustenflechte ist ein Pilz, das muss man vielleicht auch noch dazu werden. Jetzt denkt man natürlich vielleicht gleich an das Netzwerk aus Myzel.
Es ist Michael Burnham.
Ja, vielleicht ist es ja der Weltraum-Jesus. So, das ist Theorie 1,5 und jetzt denkt man dann ein bisschen weiter, die Vešta oder Vešta ist dieser Pilz, den dieser Lichenologe da also bekannt gemacht hat. Er ist nach ihm benannt. Das ist eine grüne Schuppenflechte.
Ah, grün.
Die sieht dann auch optisch sehr danach aus, was wir da zu sehen bekommen haben. Und ich würde sagen, der Bösewicht ist eine Pizza Fungi.
Ja. Das halte ich auch, aber Restaurante, ne? Nur das Original.
Ich bin ein Dr. Oetker Boy.
Fassen wir das nochmal seriös zusammen. Bertel erkennt irgendwie diese Spezies. Und wenn wir nochmal wir müssen nochmal kurz auf die Dinge eingehen, die auf dem Planeten passieren, damit das nochmal auch so ein bisschen sich so alles zusammenfügt. Denn das ist ja jetzt nicht der Jungbrunnen, den sich Dr. Corby erhofft hat, sondern in Wirklichkeit scheint es ein mehrdimensionales Gefängnis zu sein.
Ja. So ein bisschen wie bei Dr. Who mit diesen Daleks, die da alle drin sind.
Ja, genau. Um da eine ganz gefährliche Spezies, Pelia deutet das ja auch an, die ist ja irgendwie auch 3000 Jahre alt. Und hat er ja auch sehr komisch reagiert, um diese Spezies offensichtlich gefangen zu halten. Und die sind ja alle in diesen kleinen Lichtkugeln da irgendwie drin. Und dieser eine ist ja explodiert und hat dann hier Fenrich Gamble offenbar übernommen. Und so ist sie natürlich auf die Enterprise gekommen. Das sieht man dann ja auch in der Schlussszene, als Pelia da mit dem Phaser auf ihn schießt und die da so entweicht. Und dann unser guter Scotty dann direkt diese Lichtkugel nimmt, wo immer er die auch her hatte, da rein und in den Transporterpuffer. Also, diese eine Szene auf dem Planeten, wo Spock da reinschaut und dann auch einen Gorn sieht, mal wieder. Jetzt hatte er die Gedankenverschmelzung mit Bertel, wo er auch ihren Schmerz gespürt hat. Das heißt, es könnte ja alles im Zusammenhang stehen. Das, Ist es vielleicht irgendein Erzfeind der Gorn, der dort gefangen genommen wurde und der jetzt vielleicht befreit wurde und dadurch, dass er sich im Transporterpuffer befindet, da irgendein Schabernack mit dem Enterprise-Computer treibt? Ist das irgendwie sowas?
Es ist unglaublich schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall etwas Neues. Also diesen Begriff der Spezies gibt es im Star Trek-Kanon nicht. Der ist nicht vorhanden. Und ich hab da auch ganz, ganz lange und intensiv drüber nachgedacht. Wir haben ja auch zum Beispiel aus TNG sehr viele Erzählungen, die ja niemals aufgelöst wurden. Fällt dir eine Figur ein, über die zum Beispiel der Tricorder keinerlei Werte geliefert hat? Und die das absolute Böse repräsentiert?
Spontan gerade nicht, klär mich auf.
Fällt dir die Figur Armus ein?
Armus? Ja, na, selbstverständlich. Ja,
ja mein Lieber.
Das auch übel.
Richtig, richtig. Eine schwarze, zäpflige und hässliche Masse. Wie er sich natürlich selbst beschreibt hat. Und das ist ja eine Figur, die wurde ja geschaffen. Und der Schöpfer von Armus wollte dann irgendwie nichts mehr mit ihm zu tun haben und hat ihn dann da zurückgelassen.
Genau.
Und er ist so die Essenz des Bösen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es ist ja bislang so gewesen, in Star Trek Discovery und Strange New Worlds und auch Picard haben wir letztendlich fast immer einen Aufguss oder ein Wiedersehen mit alten Bekannten gehabt. Und wir beide haben ja immer kritisiert, die Serien trauen sich nichts mehr, die haben keine eigenen Ideen, die bringen nichts Neues mehr. Und jetzt kriegen wir endlich mal eine Krustenflechte. Ja, und also meine Hoffnung ist, dass egal, was wir hier zusammen fantasieren und fantasiert ihr ruhig mit, schreibt uns in die Kommentare, was ihr denn denkt, was da jetzt passiert. Ich hoffe, dass sie sich jetzt endlich mal trauen, dass es irgendwas Nice, irgendwas Frisches gibt.
Ja, okay.
Ja.
Ja, ich bin auch gespannt. Also das ist ja tatsächlich etwas, was man der Episode auch positiv anheften kann, dass wir hier tatsächlich mal so ein bisschen Strange New Worlds und ja, so ein paar kluge Dinge und auch nette Sachen, zum Beispiel, dass sie sich alle in dem Raum befinden und das nur über diese Kamera erkannt werden kann. Ne? Alles ganz gute Einfälle. Hinterher auch die Umkehrung der Kausalität. Ja, kann man so machen. Fand ich auch ganz gut. Und ich bin wirklich gespannt tatsächlich, wie das jetzt in den nächsten Folgen aufgegriffen wird und wie man im zweiten Teil der Staffel, denn wir haben ja in zahlreichen Interviews gelesen, dass das auf keinen Fall die letzte Begegnung mit den Gorn war in Episode 1 und sie sind jetzt im Winterschlaf. Und ich bin gespannt, inwieweit die Gorn da eine Rolle spielen und welche Auswirkungen diese Episode vielleicht auch noch auf den Verlauf der Staffel haben wird. Das muss man der Episode wirklich, also das ist sehr positiv, trotz vieler Dinge, die wir ja auch schon kritisiert haben und die vielleicht nicht so gut gepasst haben. Das ist wirklich mal ein Spannungsbogen.
Genau, man schafft es jetzt hier tatsächlich mal sozusagen Lust auf die weitere Erzählung zu machen. Und hat aber trotzdem eine Standalone-Episode, die für sich auch gut funktioniert. Sie hat sehr, sehr viele erzählerische Schwächen, unglaublich viele. Eine der größten Schwächen für mich ist zum Beispiel Marie, ja, die Angebetete des Mon Capitaine, hat ja nun auf der Krankenstation bewiesen, dass sie einerseits vollkommen ohne Vorwarnung zu triggern ist, dann übermenschliche Kräfte und Mordlust entwickelt. Ja gut, und dann platziert man sie natürlich im Quartier des Captains, weil da ist es schön kuschelig und da hat er auch einen Kaminofen und da kann man ihr was kochen. So ein kuschelndes Kaninchen-Ragout. das ist grenzwertig behämmert, weil man kann ja jetzt letztendlich darauf spekulieren, dass sie irgendwann mal nachts irgendeinen Anfall kriegt und dann ist der Kapitän in Gefahr. Und das ist alles sehr unausgegoren, aber auch natürlich wieder dem geschuldet, dass die ganze Erzählung, du hast es vorhin schon angesprochen, das erzählte Universum hier wieder furchtbar klein ist. Es gibt auf dem ganzen Planeten nur eine einzige Figur der anderen Spezies, die wird getötet, keinen interessiert, der Botschafter, den kriegt man nicht zu sehen. Und dann fliegt man weg. Tschüss. Und anstelle, dass man eben so eine Erzählung hat, die auf mehreren Schauplätzen auch basiert, so wie das andere Science-Fiction-Serien ja regelmäßig auch tun. The Expanse konnte das zum Beispiel ganz, ganz gut, dass man da so 5 bis 10 Schauplätze jongliert hat. Ja, das ist hier ja einfach nicht. Ja,
und ganz ehrlich, wie schwer kann das jetzt sein, noch einen Blau anzumalen und mit dem irgendwie mal irgendwie so eine Schiff-zu-Schiff-Kommunikation aufzubauen und dann zu sagen, ja, hier, was ist denn eigentlich los, ne?
Ja, klar. Also, und letztendlich hätte man ja sogar denselben Schauspieler nehmen können und den in irgendeine andere, was noch Schnurrbart ankleben, oder? Nein, nicht diesen Schnurrbart, Jens.
Ich weiß nicht, was du da jetzt wieder reininterpretiert hast. Das scheint eher dein Problem zu sein als meins, mein lieber Junge. Guten Tag. Also,
cancel den bitte weg. Cancel den bitte weg. Ich ertrage das jetzt seit 5 Jahren.
Ja? Okay, so lange schon. Das tut mir leid, muss ich ehrlich sagen. Also das war mir gar nicht bewusst. Aber na gut, kommen wir zurück zur Episode. Du warst eben schon so ein bisschen im Fazit-Modus. Gibt es denn jetzt noch Punkte? Wir sind vielleicht ein bisschen schnell darüber hinweggegangen, über die Ereignisse da auf dem Planeten, aber wir haben es grob skizziert. Also dort hat man sich dann irgendwie beholfen, indem man realisiert hat, ja, wir sind ja irgendwie alle doch in demselben Raum, nur in verschiedenen Dimensionen. Und hat es dann geschafft, per Point-and-Click-Adventure LeChucks Unterhose irgendwie dann doch wieder zueinander zu finden und konnte dann über die Brücke gehen, die man hier nicht sieht. Das ist ein Zitat aus einem Asterix-Film übrigens. Dann ist man irgendwie wieder nach draußen gekommen.
Ja, da muss man natürlich auch sagen, die Bildsprache und also auch das, was man da erzählen möchte, ist natürlich äußerst plump. Man muss gemeinsam über eine unsichtbare Brücke gehen. Ja, Leute, okay. Ja,
du musst halt deinem Mitmenschen vertrauen, Daniel, sonst kannst du nicht über die unsichtbare Brücke gehen.
Mhm. Schon gar nicht in Regenbogenfarben. Das ist nämlich die größte Herausforderung, weil das glänzt ja so das Gold am Ende des Regenbogens.
Ja, so ist es.
Gut, also ich bin natürlich froh, dass alle da wieder heile raus sind, wobei das, also auch das ist natürlich eine Schwierigkeit eines Prequels, auch das ist ja immer schon klar gewesen.
Ja, natürlich.
Das nimmt ein wenig weg und da wäre es gut daran getan, dass die Serie vielleicht auch mal andere Figuren einführt und sie dann nicht nach 3 Episoden wieder tötet. Jetzt möchte ich hier noch mal kurz über unseren Jüngling sprechen, der hier mit der Videodrohne rumfliegt. Ich hoffe, dass der bald wieder verschwindet, ehrlich gesagt, weil ja, er auch die Figur Uhura extrem entwertet. Ansonsten verbleibt die Episode halt mit den einstiegs erwähnten Telenovela-Elementen. Wir haben hier ein lustiges Beziehungsdrama, wo man sich im Aufzug ins Büro trifft und dann irgendwelche seltsamen Blicke austauschen muss. Ist ein bisschen fehl am Platz. Ich hoffe, man bewegt sich da bald mal weg. Ansonsten Kiesgrube, naja, geschenkt. Es ist halt eine Kiesgrube.
Boah, der Liebherr-Bagger eigentlich.
Ja, genau. Oder der Bagger 288. Ja, den genau. Hätte ich gern gesehen. Auf der anderen Seite, fremde neue Welt, neue Spezies, schönes Mystery-Element. Wenig Science-Fiction, hatten wir vorhin auch schon gesagt. Es war sehr wenig technisch, was da passiert. War auch sehr viel Plot-Device-driven. Man hat nur sehr viel reagiert statt agiert. Dennoch, es war unterhaltsam, es war bis zum Ende spannend. Man hat jetzt eine Prämisse geschaffen, dass da irgendwas im Argen ist. Auch quasi im Transporter-Puffer ist ja nun die Inkarnation des Bösen gefangen, offenbar. Man verpasst es jetzt in dieser Episode auch zum Beispiel Marie Bertel zu befragen. Man hätte ja mal einfach fragen können.
Ja, sag mal, kennt ihr euch?
Ja, ist es vielleicht dein Ex?
Ja, okay.
Also, mein Lieber, hallo. Wir müssen hier den YouTube-Algorithmus doch jetzt nicht nach deinem ersten Entgleisen noch ein zweites Mal herausfordern.
Vielleicht beflügelt es ihn ja auch. Du weißt das doch gar nicht.
Naja. Gut, alles natürlich Dinge, die man jetzt in kommenden Episoden aufklären kann. Ich bin in der Hinsicht tatsächlich gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich fühlte mich gut unterhalten. Das muss ich tatsächlich sagen. Es war kurzweilig. Es war auch musikalisch ganz nett. Optisch, ach na ja, die AR-Wall tut halt wieder, was AR-Wall so tut den ganzen Tag. Ja, so.
Was möchtest du denn geben dann? Was ist deine Wertung?
Wir haben ja immer gesagt, weißt du, wenn es hier vom Flow passt und der so richtig tight ist, ne, dann kann das durchaus über einzelne Diskrepanzen einer Episode hinwegtäuschen und auch also einfach hinwegtragen. Insofern würde ich so wie letzte Woche auch 3 von 5 Punkten geben. Mhm. Es war durchaus unterhaltsam. 3 von 5 ist ja auch deutlich besser wie 50%. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da heißt die Episode übrigens der Selat, der seinen Schwanz gegessen hat. Und in der Hinsicht gebe ich mit diesen Worten auch in dein Fazit, mein lieber Jens.
Ja, vieles hast du schon gesagt. Da möchte ich jetzt auch nicht redundant nochmal alles zum Besten geben. Ich fand die Episode auch unterhaltsam. Ja, du hast es angesprochen, diese Telenovela-Elemente, die braucht es einfach nicht. Für mich grundsätzlich das Problem, trotz der spannenden Erzählung, viele Fragen sind offen geblieben und oftmals trifft die Episode in vielen Szenen und in einigen Szenen einfach den falschen Ton, die falsche Bildsprache oder es wird irgendein Comedy-Element bedient, das eigentlich jetzt gar nicht passend ist. Beispielsweise Pelia, da in der Schlussszene, einer der Schlussszenen im Besprechungsraum, ob ich es nochmal machen soll für die Kamera oder sowas, bei einem sehr ernsten Thema. Du hast es eben schon angedeutet, dieser Charakter gehört endlich entsorgt. Ich verstehe gar nicht, warum man die Chance nicht genutzt hat mit Scotty, das schon irgendwie Anfang der dritten Staffel zu erledigen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auch, ja, das, was du beschrieben hast, das Ganze mit Bertel, warum befragt man sie nicht? Warum bist du jetzt im Quartier des Captains? Und was hat das eigentlich mit deiner Gorn-Reaktion so auf sich gehabt? Diese Dinge auf dem Planeten, Strange New Worlds, wollen wir immer gerne alle sehen. Haben wir vielleicht auch mal ein bisschen bekommen hier. Für mich auch zu viel Legend of Zelda, ein bisschen zu wenig Science Fiction. Aber ein paar kluge Dinge, die da gemacht wurden und auch nicht so voraussehbar waren, wie ich fand zumindest. Beispielsweise, dass man sich doch im gleichen Raum befand, habe ich nicht kommen sehen. Die Lösung, der Ausweg des Ganzen, ja, war okay. Ja, wir müssen gemeinsam über diese Brücke gehen. Die Verkehrung der Kausalität fand ich auch einen interessanten Aspekt, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und trotz der vielen Schwächen, ich bin auch hin und her gerissen zwischen 2,5 von 5 und 3. Ich würde mich aber tatsächlich deiner Meinung anschließen, weil die Episode hat es geschafft, das muss man ihr lassen. Ich war nicht abgelenkt. Ich wollte wissen, wie es weitergeht zu jedem Zeitpunkt. Und sie hat es geschafft, dass wir ja auch im Nachgang spekulieren darüber. Ne? Was ist da jetzt eigentlich passiert? Wer hat jetzt hier Dana Gamble übernommen? War es vielleicht doch ein Paargeist oder was auch immer? Finde ich ganz gut. Und tatsächlich bin ich gespannt, Daniel, und du glaube ich auch, wie es mit Episode 6 Star Trek Strange New Worlds Staffel 3 nächste Woche weitergeht.
So sieht's aus, liebe Leute. Da habt ihr unser Fazit von beiden, Jens und von mir, 3 von 5 Punkten für Through the Lens of Time. Durch die Linse der Zeit. Und das ist ja jetzt ein Episodentitel, der irgendwie so jetzt auf der ersten Ebene überhaupt nicht zur Episode gepasst hat, oder? Ja. Wo ist denn der Zeitaspekt in dieser Episode gewesen? Blicken wir da in eine Vergangenheit? Ist das Ganze nur Symbolik?
Dieses gefangene Böse? Ich hatte zuerst gedacht an eine sehr plumpe Erklärung, die aber sich nicht bewahrheitet hat. Und zwar dachte ich, durch diese Geschichte der Aufnahme, ja, den Bruder von Ortegas, der da den Reporter irgendwie spielt, dachte ich, man blickt irgendwie aus einer Zukunft zurück, ja, durch diese Aufnahme auf diese Episode, dass das so ein erzählerisches Element war, wie wir es auch aus anderen Star Trek-Episoden kennen. Aber das hat sich ja dann irgendwie nicht bewahrheitet, ne?
Ja,
also, genau. Ja, den Episodentitel, vielleicht braucht es dafür tatsächlich mehr Kontext und mehr
Und du weißt ja aus Star Trek Discovery, Kontext ist King, ne?
Kontext ist King, das ist so, genau.
Ja, also lasst uns spekulieren, lasst uns gemeinsam die Tiefen des Alls erforschen in der Kommentarspalte auf YouTube im Kanal von scifinews.de. Unter diesem Video könnt ihr jetzt und exklusiv natürlich eure Meinung zur Episode kundtun. Ja, was denn?
Nur hier.
Ja, und das Angebot für Ihre neue Küche gilt bis morgen 13 Uhr, weil dann läuft die Herstelleraktion ab.
Ja, richtig. 80% auf alles.
Außer Tiernahrung.
So.
Ja, also die Episode nächste Woche heißt, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Senat, der seinen Schwanz isst. Natürlich die Frage in eine Richtung, was ist denn das für ein Vieh? Weißt du das? Kennst du nicht? So.
Nein,
kann also ich nicht. Ein vulkanisches, bärenartiges Wesen. Ein ganz berühmtes Zitat von Subcommander T'Pol natürlich aus der Episode The Forge. Das wirst du jetzt aber doch rezitieren können, mein Lieber.
Ja, nicht ad hoc.
Nein, okay. Nein. Es heißt, vulkanische Kinder sind nie zu spät, um ihrem Selat das Abendessen zu servieren. Das soll so suggerieren, naja gut, das sind ziemliche Jäger, diese Viecher. Die haben hier auch so ganz lange Fangzähne. Man kennt das Vieh aus der Animated Series. Die wurde also in Enterprise auch nur erwähnt und nie gezeigt.
Ah, okay.
Und es ist ein vulkanisches Tier und jetzt kann man das natürlich auch...
Das Schwänze ist.
Ja, jetzt kann man das natürlich bildsprachlich, mein Lieber, auf einen Spock vielleicht ummünzen, der vielleicht mit eingezogenem Schwanz wie ein räudiger Hund von dannen zieht. Ich bin gespannt, was da jetzt nächste Woche kommt. Vielleicht ist es ja eine Spock-Episode.
Ja.
Wir werden sehen, ob er sich da auch wieder demütigen lassen wird oder muss. Und naja.
Dann haben wir ja in dieser Episode auch alles besprochen, Daniel. Schwänze, Hitler, wir hatten alles mit dabei. Und damit würde ich ja fast sagen, kommen wir schon zum Ende dieser großartigen
News. Das volle Programm.
Video-Review.
Ja, liebe Leute, also nutzt die Chance jetzt auf den Kommentar. Droppt ihn hier unten. Lasst den Daumen nach oben da. Drückt das Abo-Schild in eurem Browser oder App oder was auch immer ihr da so habt. Und du hattest ja nochmal Wert drauf gelegt, dass wir hier erwähnen, podcast.cyphernews.de und natürlich unsere Mutterseite, unsere Heimseite, cyphernews.de, für alles Neue aus dem Star Trek-Universum von Hubert Alois Moser, unserem Münchner Original. Also muss man wirklich sagen, der hat früher Geschichten aus dem Polanergarten erzählt, jetzt schreibt er für euch die News. Also... Tja. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann. Wir haben wieder einen Titan-Schedule in unserem Business. Ja?
Ja.
Wir skalieren diesmal nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Deswegen mal sehen, wann wir für euch wieder da sind. Aber natürlich gibt es das Review zur 6. Episode mit dem eingezogenen Schwanz für euch auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in Kürze.
Bis dann.